Morgen. Nicht wundern, ich bin heute in meinen Hausschlappen hier. Ich habe mit meinen Füßen nicht in meine schönen Schuhe gepasst. Ich war wandern und die Füße sind noch etwas geschwollen. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch den vierten Bußpsalm mitgebracht. Ich habe ja die Reihe, wie ihr wisst, wo ich einmal die sieben Bußpsalme durchmachen möchte. Und der vierte Bußpsalm, der heute dran ist, der passt auch irgendwo in die Adventszeit. Aber ich möchte, bevor ich diesen Psalm in Stücken lese, nicht als Ganzes heute, euch zwei Geschichten erzählen, die dazugehören. Dieser Psalm ist auf eine Begebenheit im Alten Testament zurückzuführen. Der erste Teil der Geschichte, der steht in 2. Samuel 11, 1 bis 27. Da geht es um David und Bathseba. Die Geschichte oder die Begebenheit, die beginnt so ein bisschen wie ein deutsches Märchen von den Gebrüdern Grimm. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das erinnert mich irgendwie daran. Ich lese euch einfach mal den ersten Satz davon vor. Zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Knechten und ganz Israel aus und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Raab. Als ich das echt gelesen habe, dachte ich, ja, das kommt fast aus einem Märchen von den Gebrüdern Grimm. Als die Zeit gekommen war, schickten sie die Soldaten aus in den Krieg. Das war tatsächlich so. Immer, wenn es kalt geworden ist, wenn der Winter kam, im Sommer war es viel zu heiß zu kämpfen, sind die Soldaten in den Krieg gezogen. David selber ist nicht mitgezogen. Das war neu. David ist immer mitgezogen. Er war immer an vorderster Front. David war ein Kriegsheld. Der ist regelrecht voller Freude immer in die Schlacht gezogen. In dem Fall nicht. Es gibt Übersetzungen, da steht drin, David war müßiggängig, er war faul. Luther übersetzt das nicht so. David hat sich einfach ausgeruht bei Luther. Ja, und er ist morgens auf seinem Dachterrassen schön spazieren gegangen, konnte wunderbar über Jerusalem gucken. Ein Teil dieser Mauer besteht heute noch. Wenn man da oben drauf steht, ja, da gibt es auch eine Webcam, da kann man schön tatsächlich über Jerusalem gucken. Das ist richtig toll. Von dieser Mauer aus konnte man aber auch einen Garten sehen. Dieser Garten, der gehörte zu einem Kriegsknecht, einem sehr, sehr guten Kriegsknecht von David, der hieß Uria. Der war verheiratet mit Bathseba. Bathseba ist sich duschen gegangen im Garten. Da hatte sie ihre Reinigungsbecken, da ist sie sich waschen gegangen. David stand oben und hat das beobachtet. Und er fand sie richtig hübsch. Ja, jetzt wusste er aber, wer es war. Es war eine verheiratete Frau von einem Kriegsknecht von ihm. Und David in seinem Kopf hat es angefangen zu rattern. Uria, der ist doch gerade mit den anderen Männern raus, die Ammoniter verjagen. Ich lasse die Dame einfach mal zu mir kommen. Gesagt, getan, hat er einen Knecht genommen, hat ihm gesagt, bring mir die Frau mal zu mir hoch. Ja, die Frau, die ist auch gekommen, die ist hochgekommen zu ihm. Die hatten einen schönen Abend miteinander und dann ist sie wieder gegangen. Ein paar Wochen später schickt die Frau zu David einen Boten und sagt, David, ich bin schwanger. Und Der Bote ist wieder gegangen. David hat in seinem Kopf angefangen zu grübeln. Was mache ich? Wie kann ich dieses Kind, was da im Werden ist, dem Uria unterschieben? Hat sich einen Plan ausgedacht und hat gesagt, komm, ich lasse den Uria von der Front mal herkommen und der soll dann einen schönen Abend mit seiner Frau verbringen. Ich mache ihm noch ein schönes Geschenk. Ich lasse ihm Wein bringen, sodass er einen tollen Abend mit seiner Frau hat, vielleicht sogar zwei. Und dann wird es schon irgendwie dazu kommen, dass er denkt, dass es sein Kind. Gesagt, getan. Uria kam, aber er kam nicht alleine. Er hat seine Männer, die er befehligt hatte, mitgebracht. Und die hat er vor dem Tor der Stadt lagern lassen. Da haben die geschlafen. Uria hat schön gefeiert mit dem König und der König hat ihm gesagt, boah, du bist ein toller Kampfheld, ein toller Krieger. Wie wär's, du machst einfach mal zwei Tage Urlaub bei deiner Frau. Lass dir gut gehen. Uria hat sich gefreut, hat schön gefeiert mit dem König. Abends, als er dann nach Hause gegangen ist, ist er nicht nach Hause gegangen. Nein, er ist rausgegangen vor das Tor. Die Spione von David haben das beobachtet, haben das dem König gemeldet, dem David. Und David, der war sauer. Hat ihn zu sich rufen lassen am nächsten Morgen und gesagt, was soll das? Warum bist du nicht zu deiner Frau gegangen? Ich habe doch extra freigegeben. Und er sagt, wie kann ich bei meiner Frau wohnen, wenn meine Soldaten draußen im Schlamm liegen? Ich bin ihr Anführer. Ich muss bei meinen Soldaten sein. Das kann ich vor Gott nicht verantworten. Er ist dann wieder raus mit seinen Soldaten, wieder ins Feld. Und David hat einen Plan ausgeheckt, einen Staatsmord. Er hat gesagt zu einem Diener, geh an die Front und sag den obersten Befehlshabern, er soll diesen Uria ganz, ganz vorne dahin stellen, wo der Kampf am heftigsten ist, auf dass dieser Uria stirbt. Und sag mir dann auch Bescheid, wenn es wirklich passiert ist. Ja, genau so ist es auch gekommen. Uria ist in diesem Kampf gefallen. Er ist gestorben. Ein Bote kam, hat es David gesagt. David hat einen Boten zu der Frau geschickt und die Frau hat angefangen zu trauern. Ich habe mir das mal rausgesucht, was da tatsächlich im Urtext steht. Da steht eine ganz gewisse Trauerphase. Ein Aninut und ein Schloss Schiem. Aninut ist eine siebentägige Trauerphase. Schloss Schiem ist eine 30-tägige Trauerphase. Also die gute Dame hat 37 Tage getrauert und ist dann zu David gezogen und David hat sie sich zur Frau genommen. Und dann steht da, sie gebar einen Sohn und dem Herrn missfiel es. Gott missfiel es, dass David diese Tat begangen hat. Ja, dann sind noch ein paar Wochen vergangen. Dieses Kind ist zur Welt gekommen und ist ganz normal erstmal aufgewachsen. Jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte. David hatte einen Freund. Er war Prophet und hieß Nathanael. Dieser Mann kam zu David, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, na, wie geht's? Oh, David, ja, war ganz gut drauf. Und dann sagte er, ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein sehr, sehr reicher Mann, der hat in Israel gelebt. Er hatte viele Schafe, Ziegen, Kühe, es ging ihm richtig gut. Und er liebte seine Tiere. Er hat sie gestreichelt, er hat sie gefüttert, es ging ihm richtig gut. Es war ein richtig, richtig guter Bauer. Und dann gab es da einen Bauern, der hatte nur ein Schaf. Und er liebte dieses Schaf. Es war ein armer Bauer. Dieses Schaf, das durfte bei ihm im Bett schlafen. Das Schaf, das durfte von seinem Teller mitfressen. Es wurde liebkost, es wurde ganz, ganz toll behandelt. Es wurde gewaschen, gestriegelt. Dieser Bauer, er liebte sein Schaf wirklich über alles. Nun hat der reiche Bauer Besuch bekommen. Und er hat gedacht, ich liebe meine Tiere so sehr, ich kann jetzt nicht ein Schaf von meinen Tieren schlachten, dass der Besuch satt wird. Das kann ich bringe das nicht übers Herz. Aber es gibt da so einen Bauern, der hat ja nur ein Schaf, das wird den schon nicht stören. Ich nehme das. Er ging her, nahm dem Bauern das Schaf weg und ließ es schlachten und hat es seinen Gästen serviert. Als David diese Geschichte gehört hat, ist er ausgerastet. Er sagt, es geht gar nicht. Dieser Mann, der gehört getötet. Dieser reiche Bauer, der gehört gestraft. Was soll das? Warum nimmt der ihm das weg? Nathan, der Prophet war und Freund Davids, sagte zu David, dieser Bauer bist du, David. Und das ist David wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, und daraufhin hat David diesen Psalm 51 geschrieben, diesen vierten Bußpsalm. Ich möchte diesen Psalm in drei Teilen vorlesen, weil dieser Psalm tatsächlich in drei Teile gedacht ist. Der erste Teil geht von Vers 1 bis 11. Da geht es darum, dass David Buße tut. Der zweite Teil geht darum, dass er Gott beginnt zu loben. Der dritte Teil ist sehr kurz. Der geht darum, dass er auch das Volk Israel reinigt. Warum, sehen wir gleich. Nathan hat David eine Strafe auferlegt. Er hat gesagt, dieses Kind, das wird nicht überleben. Es wird sterben. Und ganz Israel wird sehen, dass du gesündigt hast. Deshalb der dritte Teil, wo er diese Schuld auch über ganz Israel nachher bekennt. Also Vers 1 bis 12 kannst du gerne mal, bis 11 kannst du gerne mal anwerfen. Ein Psalm Davids vorzusingen, das tue ich jetzt nicht. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, Gott sei mir gnädig. Nach deiner Güte und tilge meine Sünden, nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, und im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Und lasse mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Das ist der erste Teil von diesem Psalm. David beginnt hier 12-mal Buße zu tun. In 12 verschiedenen Stufen sagt er, ich bin ein Sünder. Das ist ganz spannend. Er erwähnt den Namen Gottes nur in der Ansprache. Er spricht Gott einmal an in dem ersten Teil und dann spricht er nur noch über seine Missetat. Er bittet Gott, dass er ihn reinwasche, reiner als Schnee, dass er ihn mit Ysop reinige. Ich weiß nicht, ob ihr Ysop kennt, die Pflanze. In unserer Gegend ist die Ysop-Pflanze so eine kleine grüne Pflanze. In Israel war das was anderes. Das war eine Pflanze, die ist sehr groß geworden. Ah, wir kennen es als Schilfgras quasi. Ich habe euch mal was mitgebracht. Das ist so ein Blütenstand von so einem Ysopgras, wie es in Israel gängig ist. Und das hat man tatsächlich genommen, um sich zu reinigen. Mit Ysop wurde auch, das wurde in Blut getaucht beim Auszug Israels, und mit Ysop haben sie die Pfosten bestrichen. Jesus wurde mit einem Ysop-Stab Essig gegeben am Kreuz. Der Ysop hat einfach ein reinigendes, wurde als reinigendes Ritual gesehen. Und David wollte sich reinwaschen. Er hat das zu seinem Herrn gebracht. Wir würden heute sagen, er hat seine Schuld ans Kreuz gebracht. Er ist so weit gegangen, er hat gesagt: Gott, nein, nicht nur ich habe gesündigt, ich bin in Sünde geboren. Nein, die Sünde hat schon viel eher angefangen. Die Sünde hat begonnen bei der Zeugung von mir. Da bin ich schon zum Sünder geworden. Das Schöne ist, David bleibt da nicht stehen. Er bleibt nicht in dieser Schuldfrage stehen. Er bleibt nicht da stehen, wo einer von uns oft stehen bleibt. Luther ist ja auch sehr, sehr lange an dieser Schuldfrage hängen geblieben. Nein, David hat das vor Gott gebracht und David hat Erlösung gefunden. In dem zweiten Teil, kannst du den mal anwerfen, den zweiten Teil? In dem zweiten Teil redet er Gott in fast jedem Vers an. Er spricht Gott 6-mal dort an. Mit dem ersten Ansprache Gottes ist der Name Gottes 7-mal in diesem Psalm erwähnt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Jeder, der Christ ist, der sich bekehrt hat, der sein Leben Jesu gegeben hat, hat garantiert diese Worte schon mal gebetet. Ich persönlich, ich habe sie schon mehrfach gebetet. Ja, wenn ich irgendwo in Schuld gefallen bin, dann bete ich tatsächlich auch so: Gott, schaffe in mir wieder ein reines Herz. David sagt: Gib mir wieder einen beständigen Geist. David geht aber noch weiter. Das hier, was er getan hat, ja, das war ein Auftragsmord. Er hat einen Mord in Auftrag gegeben, und zwar einen Staatsmord. Damit hat er auch eine Schuld auf das Volk Israel geladen. Eine Blutschuld. Deswegen sagt David in Vers 16: Errette mich von der Blutschuld. Jemand, der eine Blutschuld getan hat, der durfte im Volk Israel nicht mehr an Prozessionen teilnehmen, der durfte nicht mehr im Tempel beten, der durfte keine Tiere mehr bringen zum Opfern, der war aus der Allgemeinheit ausgeschlossen. Und dass David diesen Mord begangen hat, das war dem ganzen Volk Israel bekannt geworden. Das ist durch Davids Verhalten selber an die Tagesordnung gekommen. Das ist tatsächlich im Staatsakt Israel auf die Tagesordnung Nummer 1 gesetzt worden. Durch Davids eigenes Verhalten. Als Nathan zu ihm gekommen ist, kurz darauf ist der Sohn sehr krank geworden. David hat angefangen, nicht mehr zu essen, nicht mehr zu trinken. Er wurde immer schwächer. Er hat gebetet und gefastet und hat gesagt: Gott, bitte lass dieses Kind am Leben. Aber nein, Nathan hat David gesagt, dass dieses Kind sterben wird. Als Sühne für diese Blutschuld. Als das Kind dann tatsächlich gestorben ist, da ging es David plötzlich wieder richtig gut. David wusste, die Blutschuld ist gesühnt. Ich kann wieder an den Ritualen, die es so gibt, im Volk Israel teilnehmen. Die Bibel spricht davon, dass er aufgestanden ist, als die Botschaft kam. Er ist aufgestanden, nach Hause gegangen, hat gegessen und getrunken und die Diener haben sich gewundert, was los ist. Sie hatten wahnsinnige Angst, ihm das zu erzählen, dass dieses Kind tot ist, weil er so gebetet hat und so wahnsinnig gefastet hat und darum gebetet hat, dass dieses Kind lebt, dass sie Angst hatten, ihm das zu sagen. Sie dachten, wer diese Botschaft rüberbringt, dass das Kind tot ist, der wird hingerichtet werden. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Dadurch hat sich das Wort, was Nathan vorausgesagt hat, erfüllt, dass ganz Israel es mitbekommen wird. Das war Gesprächsthema Nummer 1, wenn sich ein König so komisch verhält. Erst in Sack und Asche kriechen und plötzlich aufstehen und so tun, als ob nichts mehr wäre. Wie es weitergeht, spricht die Bibel nicht. Das hört dann da auf, die Geschichte. Aber ab Vers 18, dieser letzte Teil in dem Psalm, heißt es dann: Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Ja, das ist der Punkt, wo er gerungen hat und darum gebetet hat: Gott, ich gebe dir alles, alles, aber lass diesen Sohn am Leben. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist. Ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist der Teil, wo David dann Buße getan hat. Wo er auf die Knie gegangen ist und gesagt hat: So, ich habe gesündigt vor meinem Gott. Ich habe mich versündigt vor dem ganzen Volk Israel. Ich habe diese Sünde begangen. Ich und nicht irgendjemand anderes. Ja, Uria wurde von irgendjemand anderes erschlagen im Kampf, aber ich war schuld daran. Also trage ich diese Schuld. Und Gott sieht, wenn jemand Buße tut. Und das ist bis heute so. Gott erkennt ernste Buße an. Gott liebt es, wenn wir mit einem zerbrochenen Geist zu ihm kommen. Wenn wir sagen: Ja, ich habe gesündigt, bitte verzeih mir. Das liebt Gott. In Vers 20 heißt es dann: Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauer zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Das ist diese Phase, wo das Kind dann gestorben ist und wo David wieder voller Freude diesen Dienst verrichten darf. Wo er wieder in den Tempel gehen darf, wo er wieder teilhaben darf am öffentlichen Leben, weil er Buße getan hat. Das ist für unsere Ohren vielleicht etwas befremdlich. Aber so viel anders ist es heute gar nicht mehr. Wenn ich mich versündigt habe, wenn es mir nicht gut geht, geistlich, dann stelle ich mich auch nicht hier vorne hin und predige. Aber wenn ich Buße getan habe über eine Sünde, ja, dann darf ich auch wieder teilhaben am Gottesdienst. Dann darf ich mitsingen im Lobpreisteam, dann kann ich Abendmahl austeilen, dann kann ich predigen. Wir sind ja alle berufen für den Priesterdienst. Wir dürfen teilhaben am Gottesdienst, wir dürfen mitmachen. wenn wir mit einem gebrochenen Geist vor Christus kommen, wenn wir mit einem gebrochenen Geist vors Kreuz kommen. Das heißt nicht, dass wir total unterwürfige Menschen sein sollen, ein gebrochener Geist. Nein, ein gebrochener Geist heißt, ich soll mich vor Gott, vor unserem Schöpfer, vor unserem Gründer demütigen. Vor ihm soll ich auf die Knie gehen. Und zwar nur vor ihm. Nein, ich brauche nicht hier rumlaufen in Sack und Asche. Ich brauche nicht der ganzen Gemeinde sagen, boah, hier habe ich mich fehlverhalten. Nein, ich soll vors Kreuz kommen, ich soll das vor Gott bringen. Und vor ihm soll ich das bekennen. Und dann vergibt er mir auch. Der vergibt uns, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und er hat diese Blutschuld für uns bezahlt. Am Kreuzestod. Ja, das hat auch etwas mit der Adventszeit zu tun. Wir feiern heute den zweiten Gottesdienst im Kirchenjahr. Und es ist schön, wenn wir als Gemeinde, jeder Einzelne, sein Leben mal einfach überprüft und sagt, Gott, schenke du mir ein reines Herz. Wasche mich weißer den Schnee, reinige mich mit Üsop. Dass ich in dieses neue Kirchenjahr, in diese Adventszeit, starten kann mit einem reinen Herzen. Walke mich. Was heißt walken? Walken bedeutet, wenn man Wolle genommen hat, Wolle ist ja ein Gelb vom Schaf, ein weißes Schaf ist ja nicht weiß, es ist gelb. Und wenn man das nimmt und immer wieder über so einen Stein hin und her reibt, das heißt walken. Und irgendwann wird die Wolle immer weißer. Liegt daran, dass dieses Wollfett da rausgeht. Und das sagt David, walke mich, mache mich, erschaffe mir ein neues Herz. Genau das wünsche ich uns, dass wir ein neues Herz bekommen. Dass wir in dieser Adventszeit ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist. Dass wir dem Heiligen Geist erlauben, uns anzusprechen. Ich wünsche jedem von uns, ich wünsche mir einen Nathan, einen Freund, eine Freundin, der oder die das Recht hat, in mein Leben reinzusprechen. Der zu mir kommen darf und sagen darf, Tobi, das, was du hier gemacht hast, das war schlecht. Oder ganz intelligent, wie Nathan das getan hat, vielleicht mit einer kleinen Geschichte. Gar nicht mit dem Hammer voll draufzuhauen. Nein, das hat Nathan hier nicht getan. Er hat eine leise Geschichte erzählt, eine kleine, und hat damit David überführt. Sowas wünsche ich jedem von uns, dass wir jemanden haben, der uns am Herzen packt und sagt, ja, das hast du gut gemacht oder das hast du nicht gut gemacht. Nathan war ja nicht immer nur schlecht zu David, nein, es war ein Freund, der hat ihm auch sehr, sehr viel Gutes gesagt. Eine Sache möchte ich noch euch erzählen. Öffne meine Lippen. Das sagt David hier auch, öffne meine Lippen. Wenn man ein schlechtes Gewissen hat, kann man seine Lippen nicht öffnen. Dann guckt man, wie du es gesagt hast, nach unten. Man läuft gestresst nach unten. Wer ein reines Herz hat, kann Gott loben, der kann seine Lippen öffnen. Das haben tatsächlich auch die Benediktiner erkannt. Und die eröffnen jedes Stundengebet seit 1500 Jahren mit diesem Satz. Herr, öffne meine Lippen. Und ich wünsche uns das und bete dafür, dass wir auch das so sagen können. Öffne meine Lippen. Amen.